Ich hoffe nicht, dass das jetzt hier so eine Abrechnung wird. Und wenn jemand das Gefühl hat, dann ist noch genug Gelegenheit, uns anzusprechen, denn ich fange zwar im November bereits an in der neuen Stelle in Bielefeld, aber da ich einen Familiennachzug vorbereiten muss, ist meine Familie noch hier und das heißt, das eine oder andere Wochenende wird man uns hier noch sehen können. Ich möchte mit einem Beispiel starten aus einer Werbung eines großen deutschen Autobauers. Und die Werbung geht in etwa so, dass eine natürlich hübsche Blondine in eine Bibliothek hereinstürmt und bei der Bibliothekarin ganz laut einen Burger, eine Cola oder nee, einen Milchshake und eine Pommes bestellt. Und natürlich guckt die Bibliothekarin ganz verdutzt an. Auch die anderen Menschen, die so in ihren Büchern vertieft haben, wenden sich hoch und gucken etwas fragend nach dieser Blondine. Und die Bibliothekarin antwortet nur, das ist eine Bibliothek. Die Blondine guckt um sich, begreift und bestellt das Ganze nochmal leise. Eine Pommes, ein Milchshake und ein Burger. Der deutsche Autobauer wollte etwas verkaufen. Er wollte verkaufen, dass die Autos von denen nicht nur gut aussehen, sondern dass tatsächlich etwas drinsteckt in diesen Autos. Ich möchte dieses Beispiel gebrauchen, um auf etwas anderes hinzuweisen, nämlich sind wir uns eigentlich dessen bewusst, wen wir da vor uns haben und wissen wir, was wir wollen und passen diese beiden Dinge eigentlich zusammen? Denn es ist ja wirklich von außerordentlicher Bedeutung, wen wir vor uns haben, denn so würde zum Beispiel ein Jugendlicher, also wenn ich an meine Jugend denke, nicht auf die Idee kommen, wenn er mal ausprobieren will, wie eine Zigarette schmeckt, zu meinem Vater zu gehen und ihn zu fragen, ob ich eine Schachtel Zigaretten bekomme. Da stimmt irgendetwas nicht überein. Und so auch diese Bibliothekarin, die sicherlich nicht mit Burger und Pommes dienen kann. In unserem heutigen Bibeltext, welcher reichlich hergibt, möchte ich aber einen Schwerpunkt genau auf dieses Thema lenken, nämlich wen haben wir da eigentlich vor uns und was sind das oder was sind unsere Wünsche, was ist das, was wir eigentlich wollen. Und deswegen habe ich den Predigttext heute auch mit dem Begriff Beziehungskiste überschrieben. Zu der Umgebung oder worin der Text eingebettet ist, Jesus ist gerade im Begriff, auf den Höhepunkt seines Wirkens hinzusteuern. Er hat bereits dreimal angekündigt, welchen Todes er eigentlich sterben wird und warum er sterben wird und was danach geschieht. Er hat gesagt, dass er nach Jerusalem muss, dass er dort gefoltert wird, dass er einen grausamen Todes sterben wird, aber dass er auch wieder auferstehen wird. Die Menge ahnt von dem, was da jetzt geschehen wird, nichts. Aber sie ahnt oder sie erwartet etwas anderes. Das lesen wir hin und wieder und auch in den Evangelien lesen wir dahinter, dass sie eigentlich erwartet haben, dass wenn Jesus jetzt nach Jerusalem, dahin war er gerade auf dem Weg, wenn er dort einzieht, dass dann etwas Großes geschieht. Dass dann das Reich Gottes ausgerufen wird. Dass er dann sich, weiß ich nicht, das Königszepter schnappt und dass vielleicht war auch so die Hoffnung dieser Menge, dass die Menge, die jetzt so treu mit ihm zieht, dann mitregieren können in einem neuen Reich, dass endlich die Römer, die Besatzungsmacht vernichtet wird oder in die Flucht geschlagen wird. Also es lag etwas Großes in der Luft. Und Jesus, der eben diese ganzen Wunder tat und diese ganze Menge, die fühlte sich schon als etwas Berufenes, als etwas Großes, wie sie daher kamen. Und in diese hochprickelnde Atmosphäre eingebettet, ereignet sich nun unsere Geschichte, die wir heute lesen wollen, kurz vor Jericho, einer Stadt nordöstlich von Jerusalem gelegen und recht wohlhabend, weil dort viel Durchgangsverkehr war. Also immer wieder waren da Leute unterwegs, meistens Richtung Jerusalem zu irgendwelchen religiösen Festen. Es war sehr schön da und ein reger Handel. Und hier ereignet sich jetzt unsere Geschichte, die wir in Lukas 18, die Verse 35 bis 43 lesen. Es geschah aber, als er, Jesus, sich Jericho näherte, da saß ein Blinder am Weg und bettelte. Und als er die Menge vorüberziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Da verkündigten sie ihm, dass Jesus, der Nazarener, vorübergehe. Und er rief und sprach: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Und die vorangingen, geboten ihm, er sollte schweigen. Er aber rief noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Da blieb Jesus stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Und als er herangekommen war, fragte er ihn und sprach: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er sprach: Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott, und das ganze Volk, das dies sah, lobte Gott. Unsere Geschichte beginnt mit einem Blinden am Straßenrand. Für uns vielleicht ein bisschen ein Bild der Not. In der damaligen Zeit muss man aber sagen, ein ganz normales Bild. Bettler ist sicherlich ein Mann in Not, jedoch war das ein normales Bild, wie sich ein Bettler den Lebensunterhalt zusammenbettelte. Es gab nicht irgendwelche Sozialstaat, der die versorgt hatte. Und so war das ein normales Bild, dass er sich dort die paar Groschen, die er fürs Essen bräuchte, erbettelte. Wir wissen nicht, wie wir in 1000 Jahren über die Bürokratiehürden denken werden, die Menschen heutzutage in Not bewältigen müssen. Aber dort damals war das eben die normale Art, wie sie sich versorgten. Und doch sah der Alltag dieses Blinden sehr hoffnungslos aus, da es aussichtslos war. Jeden Tag setzte er sich dort an den Rand und er hoffte auf die Wohltätigkeit der Vorüberziehenden, die ihm dann einige Groschen zuwarfen. Doch dann kommt die Wende. Jetzt hört er etwas vorüberziehen, was seine Aufmerksamkeit erweckt. Er möchte gerne wissen, was ist das? Er wird fragen, was ist das? Ob er es bei jedem Zug, der da so vorbeigelaufen ist, wir wissen, dass Jericho eine Durchgangsstadt war, viele Menschen waren da unterwegs, ob er bei jedem Zug diese Aufmerksamkeit gehoben hat und immer wieder gefragt hat, was ist da jetzt los? Oder, so wie ich meine, bei diesem ganz besonder, auf eine ganz besondere Art und Weise. Denn, wie wir eingangs gehört haben, das war eine Menge, die in einer großen Erwartungshaltung war. Also da war viel Tumult, diese Leute waren unterwegs und erhofften sich irgendetwas. Vielleicht diskutierten sie viel darüber, was wird jetzt als nächstes geschehen, wer wird welchen Posten einnehmen, wie wird er wohl dieses Reich ausrufen, was wird er eigentlich mit den Römern machen. Also da war viel Gerede darüber, da war viel Vorfreude, viel Erwartungshaltung. Das alles war so gemischt und dieser Blinde hört und wird aufmerksam darauf und das macht ihn fragend, was ist das? Diese Atmosphäre, die lässt ihn aufhorchen und er möchte wissen, was da ist. Das ist, was Jesus von den späteren Christen voraussagte, indem er sagte: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es gibt bestimmte Dinge, die die Christen ausmachen und auch Christen untereinander, aber auch jeder einzelne Christ, was Menschen in der Umgebung aufhorchen lässt und sie fragen lässt, was ist das? Was ist da los bei dir? Warum bist du so fröhlich, obwohl die Umstände, die um dich herum sind, so widrig sind? Du hast gerade deine Arbeitsstelle verloren und bist trotzdem zuversichtlich. Was ist da los? Was ist mit dir los? Was hast du, was ich nicht habe? Du bist freundlich zu deinem Mitmenschen, obwohl du weißt, dass diese hinter deinem Rücken über dich lästern. Was veranlasst dich dazu? Dinge, die Menschen fragend machen, was ist das? Das ist auch hier geschehen bei diesem Bettler. Er hat aufgehorcht, er wird fragend und ein Hoffnungsschimmer im sonst so grauen Alltagstrott. Die Antwort, die ihm hier gegeben wird, ist sehr knapp, aber es sind alle Informationen drin, die dieser Blinde bedarf. Ihm wird gesagt, dass Jesus der Nazarener vorbeizieht, vorübergeht. Und in diesem Begriff von diesem Jesus der Nazarener steckt alles drin, was er in dieser Situation wissen musste. Denn wir werden später erfahren, oder wir erfahren es durch seinen Ausruf, dass dieser Bettler auch ein Jude war und dass er durchaus bewandert war in der Schrift, dass er sich auskannte im Alten Testament. Und so weiß er, dass mit diesem Jesus der Nazarener zum einen der Jesus gemeint ist, der mit seinen Eltern Josef und Maria, nachdem sie aus dem Exil aus Ägypten zurückgekommen sind, sich in der Stadt Nazareth niederließen. Und das Zweite, was da mitschwingt, das lesen wir mit der Begründung, warum sie sich da niederließen in der Stadt Nazareth, in Matthäus Kapitel 2, 23, wo es heißt: Und dort angekommen, ließen sie sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, dass er, Jesus, ein Nazarener genannt werden wird. Was hier mitschwingt, ist eine Prophetie, die den Messias oder den Sohn Gottes, den Erretter, als einen Spross, hebräisch Neser oder Nazarener, genannt wird. Das heißt, in diesem Nazarener schwingt schon mit, dass die Juden, die sich in der Schrift auskannten, wussten, dass damit ist der Messias gemeint. Damit ist derjenige gemeint, der kommen wird, um uns zu retten, um ein neues Reich aufzubauen. Das heißt, mit dieser knappen Antwort und dieser Verkündigung, die dem Blinden hier gegeben wird, ist ihm völlig klar, wer hier vorbeizieht. Was für ein Hoffnungsschimmer. Tag für Tag sitzt er am Wegrand und bettelt um einige Münzen, damit er genug zu essen habe, bis man ihm verkündigt, dass der Messias ganz in der Nähe ist. Und man verkündigt es ihm, dass er es versteht. Die Frage ist, ob wir die Chancen nutzen, wenn jemand aufhorcht und uns fragt, was ist das? Was ist das, was bei dir eben dafür sorgt, dass du fröhlich bleibst, trotz der niedrigen Umstände? Oder dass du freundlich bleibst, obwohl die über dich lästern? Was ist das? Was hast du, was wir oder was ich nicht habe? Und nutzt du diese Gelegenheiten zu erzählen, warum du zur Kirche gehst? Oder warum du den Zehnten gibst? Oder warum du nicht mitmachst, wenn irgendeine Ungerechtigkeit sich anbahnt oder jemand betrügerisch handeln möchte? Nutzen wir die Chance, auf Jesus zu verweisen, wie es hier geschieht wird, ihn zu verkündigen, wenn jemand in Not ist und keinen Ausweg sieht? Denn wenn jemandem hinreichend erklärt wurde, wer Jesus ist, wer dort ist, was los ist, dann ist dieser jemand am Zuge. Doch er muss wissen, was los ist. Und man muss ihn ihm verkündigen. Ohne Verkündigung kommt kein Glaube und ohne Glaube keine Rettung, sagt Paulus. Hier wird dem Blinden auf eine sehr klare Art und Weise, der nicht sehen kann, berichtet, was los ist. Von denen, die sehen können. Diesen Juden am Straßenrand war Jesus der Nazarener geht vorüber mehr als ausreichend. Sicher wird dem einen oder anderen, der dich das fragt, etwas mehr Erklärung nötig sein. Sicherlich wird man dem einen oder anderen etwas früher ansetzen müssen und etwas mehr erklären als Jesus der Messias, Jesus der Retter, der Sohn Gottes. Das reicht vielen gar nicht aus, um zu verstehen, um wen es sich da handelt. Ihm war das aber völlig ausreichend, was wir ersehen an dem Ausruf, du Sohn Davids, was ebenfalls ein Name für den Sohn Gottes oder für den Messias, den Erretter, war. Also weiß unser Gegenüber, der uns fragt, genug über Jesus oder müssen wir ihm das etwas mehr erklären? Hier erfolgt also eine prägnante und personalisierte Verkündigung, die dem Hörenden eine neue Perspektive eröffnet. Er war blind und er weiß, hier zieht jetzt der Erlöser vorüber. Und jetzt ist der Blinde am Zug, der jetzt genügend weiß, was jetzt hier los ist. Der weiß, wer da vorüberzieht, der weiß, warum hier so ein Tumult ist, der weiß, warum die Menschen so sind, wie sie sind. Der Blinde ist am Zug. Und jetzt packt der Blinde die Gelegenheit am Schopf. Er hört also das Getummel, hört, dass es Jesus ist, der erwartete Messias. Und er weiß eben nicht, wann wird die nächste Gelegenheit kommen, dass dieser Jesus, dieser Erretter in irgendeiner Art und Weise mir so nah sein wird. Er weiß nicht, ob es überhaupt so eine nächste Gelegenheit geben wird. Und deswegen nutzt er die Gelegenheit jetzt, in diesem Moment, wo er es hört. Er fackelt nicht lange und fängt eben laut an zu brüllen. Er muss unangenehm laut gebrüllt haben. Es war in irgendeiner Art und Weise nicht angebracht in dieser Situation. Aus der Sicht des Blinden verständlich. Er weiß also, dass dieser Jesus, und wir wissen, wir werden später hören, dass er auch weiß, was dieser Jesus kann, dass er in der Nähe ist und er kann ihn nicht sehen. Er weiß nicht, wie weit ist er von mir entfernt. Ich weiß nur, irgendwo ist er hier in der Nähe. Und er möchte nicht übersehen werden, also brüllt er so laut er kann. Und sogleich dieser notleidende Mann vielen Menschen in Not, die durch ihr Verhalten oder durch ihre Art und Weise, durch ihr Reden, durch ihr Benehmen nach Hilfe rufen und damit, wenn diese notleidende Verhaltensweisen auf Menschen treffen, auf Unmut stoßen und auf Gegenwehr, genau wie in unserem Text hier. Diese feierliche Menge, die doch unterwegs ist zu etwas so Großem, so Wichtigem, nämlich der Verkündigung des Reiches Gottes, dem Aufbau des Reiches Gottes. Solch großes Geschehen soll gestört werden durch so einen Bettler am Straßenrand, der jetzt meint, Jesus bemüßigen zu müssen. Da kommt so ein elendiger Bettler am Straßenrand, total störend. Merkt er denn nicht, dass hier etwas Großes geschieht? Merkt er denn nicht, dass wir dabei sind, das Reich Gottes aufzubauen? Merkt denn der Kerl nicht, dass etwas Großes im Gange ist und dass er stört? Merkt nicht der unwissende Typ im Hauskreis bei uns nicht, dass er durch seine vielen Fragen das geistliche Voranschreiten stört? Merkt nicht der Nachbar, der wieder zu mir kommt und mich mit seinen Problemen behelligt, dass ich genug eigene Probleme habe? Merkt nicht, dass ein Mädel neben mir das Kaugummi kaut und einen tiefen Ausschnitt trägt nicht, dass sie den Lobpreis entwürdigt und stört dabei? Nein, wir fahren unsere Mitmenschen nicht so an wie hier in unserem Text so offensichtlich, dass sie schweigen sollen, dass sie verschwinden sollen, dass sie sich ändern sollen oder sich anpassen. Wir machen es oft auf eine subtilere Art und Weise. Wir gehen Menschen einfach aus dem Weg. Wir schließen sie durch irgendwelche anderen Verabredungen aus oder geben ihnen einfach das Gefühl, dass sie unerwünscht sind und sie deswegen vielleicht fernbleiben. Womöglich aber, um dem einen geistlichen Rahmen zu geben, beten wir für diese Menschen, dass sich jemand anders derer annehmen sollte oder könnte. In unserem Text geschieht dies zum Glück sehr offensichtlich, sehr direkt. Sie sagen ihm, er soll schweigen. Vielleicht haben sie es auf sehr raue Art und Weise gemacht. Und glückselig sind die, die sich nicht von solchen widrigen Umständen beeindrucken lassen, sondern das Ziel im Auge behalten und sich nicht in ihrem Stolz gekränkt wissen und weiterhin nach Jesus suchen und zu ihm wollen. Und ich sage, zum Glück geschieht dies hier auf so eine offensichtliche Art und Weise, weil einmal mehr in der Bibel die komplett entgegengesetzten Ziele, Wünsche und Einstellungen Gottes und des Menschen deutlich gemacht werden. Das eine ist, was der Mensch für einen Maßstab nimmt und was er meint, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und das andere, was Jesus wichtig ist. Jesus wusste, was er im Begriff ist, gerade zu tun für die komplette Menschheit. Der hat es schon dreimal angekündigt. Er wusste, er ist auf dem Weg zum Kreuz, um eine unglaubliche Pein und ein unglaubliches Leid auf sich zu nehmen und am Kreuz zu sterben, um dann die Erlösung für die ganze Menschheit zu bewirken durch sein Blut am Kreuz, um am dritten Tage aufzuerstehen und den Sieg komplett zu machen. Er wusste, dass dieses Ereignis eine solche Bedeutung für die ganze Menschheit hat. Und was macht da das Anliegen eines kleinen Bettlers am Straßenrand? Was mag das dagegen wiegen? Das ist unser Maßstab, was wir da dran legen. Jesus aber bleibt stehen. Zum Glück hat Jesus einen anderen Maßstab. Es ist die Not eines einzigen Mannes, die Jesus auch zu diesem Augenblick sehr ernst nimmt und sich ihm zuwendet. Und etwas anderes kann er hierbei sehr, sehr gut klarstellen mit diesem Ereignis. Nicht nur, dass es ihm wichtig ist und dass ihm jeder Einzelne wichtig ist, sondern dass diejenigen, die eben noch diesen Bettler zum Schweigen bringen wollten, die müssen jetzt zusehen, wie Jesus diese ganze Meute aufhält und befiehlt, dass man diesen Menschen zu ihm bringe. Womöglich waren es sogar diejenigen, die ihn zum Schweigen bringen wollten, selbst denen Jesus das befohlen hat. Wir wissen das nicht genau. Aber sie müssen auf jeden Fall ganz deutlich sehen, Jesus befiehlt, ihn zu ihm zu bringen. Das ist die Aufgabe, die wir als Christen haben. Menschen zu Jesus zu bringen. Egal wie, egal wann. Im Liedtext einer amerikanischen christlichen Band heißt es: Der einzige Weg zu Gott ist Jesus. Und manchmal ist das Beste, was wir tun können, aus dem Weg zu gehen. Das ist eine recht traurige Realität, wenn man das bedenkt, auch im Hintergrund dieses Textes hier. Denn Jesus stellt hier ganz klar, ihr sollt nicht aus dem Weg gehen, damit der Weg frei ist. Ihr sollt ihn herbeischaffen. Ihr sollt die Menschen, die in Not sind, die es selber nicht können, die selber blind sind, die selber in irgendwelche Dinge verwickelt sind, herbeischaffen. Ihr sollt sie hochnehmen, ihr sollt sie tragen, ihr sollt sie führen. Schafft sie herbei. Dieser Mensch, dieser Blinde, braucht Jesus genau wie wir alle. Und warum sollte es diesem einen verwehrt bleiben? Wir kommen zu dem von mir ausgesuchten Höhepunkt dieses Textes. Warum befiehlt Jesus diesen Blinden zu sich? Warum macht er es nicht so, wie es auch könnte zu bestimmten Menschen? Also sagt, ja, geh hin, der oder die ist gesund. Kann er nicht ein Wort sprechen aus der Ferne und schon geht diese große Parade einfach, zieht einfach weiter? Warum scheinbar diese Show, dass er stehen bleibt, dass er befiehlt, man sollte ihn zu ihm bringen, dass er dann vor ihm steht? Ich denke, da sind zwei Dinge drin. Erstens, das, was wir eben gehört haben, dass er klarstellt, dass er sich Zeit nimmt und dass die Aufgabe derjenigen, die mit ihm ziehen, die folgende ist, nämlich, dass sie Menschen herbeischaffen, die in Not sind. Dass sie sich um solche Menschen kümmern, sie mitnehmen, zu Jesus vor die Füße bringen. Das ist das eine. Und das zweite, und meiner Meinung nach das, worum es hier Jesus besonders geht, ist, Jesus will in die Beziehung rein. In die Beziehung zu diesem einen Menschen, der dort am Straßenrand liegt und nach ihm schreit: Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Als der Blinde vor ihm steht, fragt Jesus ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll? Was willst du, dass ich dir tun soll? Hier geht es Jesus also nicht um eine unpersönliche Machtdemonstration, so wie wir eben gehört haben. Er hätte ja irgendwie die Hand heben können und sagen können: Da hinten sei wieder sehend und weiter geht es. Jesus möchte ihm persönlich eine Gnadengabe geben. Jesus wusste, was der Blinde wollte. Er konnte ja Gedanken lesen, das sehen wir zu Genüge. Zu Genüge in der Bibel, dass er sieht, was die Pharisäer denken und gibt ihnen schon eine Antwort, bevor sie irgendetwas sagen konnten. Er wusste auch, was der Blinde hier eigentlich von ihm wollte. Er fordert aber den Blinden selbst heraus, alles gut zu durchdenken. Zu bedenken, wer er ist, was seine Not ist, wer ihm gegenübersteht und was er dieser ihm tun soll. Bedenken wir, was in dieser Frage alles drinsteckt. Das erste ist sicherlich, was willst du? Was willst du eigentlich? Weißt du, was du willst oder was du brauchst viel besser? Bist du dir bewusst, was der Kern deines Problems, alle deiner Wünsche, alle deiner Sehnsüchte ist, wenn du dieses Angebot schon bekommst von Jesus? Weißt du, was du brauchst oder was du willst? Und der zweite Aspekt dieser Frage ist sicherlich bezogen auf das große Ich, was da drin steckt. Was soll ich dir tun? Weißt du, wem du gerade gegenüberstehst? Weißt du, dass du gerade Jesus, den Sohn Gottes, behelligst mit deiner Not oder mit deiner Frage, mit deinem Wunsch? Bedenken wir das Eingangsbeispiel, dass es durchaus Relevanz hat, wer dort vor uns stellt, wen wir um etwas bitten. Gott ist zwar allmächtig, aber er ist auch ein heiliger und gerechter Gott. Was also soll er dir tun? Und zuletzt sei noch ein Augenmerk auf das Dir gelegt. Was willst du, dass ich dir tun soll? Da steht Jesus nun inmitten einer großen Menge, inmitten einer Welt voll schrecklichen Leids und von Krankheiten, von Sorgen und Nöten und fragt aber ganz persönlich den Blinden vor ihm, was er ihm tun kann. Was soll ich dir tun? Was glaubst du, ist es, was du willst? Was glaubst du, kann Jesus tun? Und was glaubst du, kann Jesus insbesondere dir tun? Lass uns einmal sehen, was der Blinde will und was es damit auf sich hat. Der Blinde bittet, dass er sehend wird. Eigentlich total langweilig und sonnenklar, oder? Ein Blinder bittet, dass er sehend wird. Wenn da ein Hungernder wäre, würde er wahrscheinlich um etwas zu essen bitten. Oder ein Lahmer, dass er gehen kann. Aber ist das denn so offensichtlich? Ist das so offensichtlich, dass dieser Blinde weiß, dass das Problem, was er hat, eigentlich, dass er nicht sehen kann? Denn schließlich lesen wir hier, er war ein Blinder. Wissen wir nicht genau von ihm, ob er vielleicht blind geboren ist oder blind geworden ist. Spielt vielleicht auch gar nicht so eine Rolle. Aber wenn er blind geboren ist, wusste er nicht einmal, wie es ist zu sehen. Er konnte es nur erahnen, was die anderen darüber erzählten, was für Farben es in der Welt gibt. Aber hätte er auch nicht viel bescheidener bitten können? Zum Beispiel, Jesus, schenkt mir doch einen Freund, der mit mir hier sitzt und mit dem ich den ganzen Tag quatschen kann, während ich bettle. Wäre doch irgendwie bescheidener. Oder eine Frau an meine Seite, die mich unterstützen kann, sodass ich nicht so alleine bin. Oder vielleicht auch etwas pompöser, sagt, ich will gerne so einen Königspalast haben, wo dann ganz viele Diener sind, dann brauche ich mein Augenlicht auch nicht. Die versorgen mich den ganzen Tag, die bringen mir das Essen, die zeigen mir oder tragen mich auf die Toilette. Ich brauche mein Augenlicht gar nicht, weil dann werde ich versorgt für den Rest meines Lebens. Wie kommt er darauf zu bitten, dass er sehend werde? Wie kommt er dazu, dass sein Hauptproblem seine Blindheit ist? Hier kommt die Begründung Jesu ins Spiel, die er anführt, als er ihm sagt, sei sehend. Sei sehend, denn dein Glaube hat dich gerettet. Fragt man sich nicht, woran hat dieser denn geglaubt? Woran hat der Blinde hier geglaubt? Warum soll der Glaube es gewesen sein, der ihn gerettet hat? Denn schließlich hat er hier einfach nur nach Jesus geschrien und wollte vielleicht eben genau wie alle anderen ein kurzes Wunder haben, dass er ihn heilt. Woran hat er geglaubt? Wie wir schon gehört haben, war der Blinde ein Jude, der Nazarener, dieser Begriff, ein Begriff war. Der wusste, dass der Messias so genannt werden will. Und der wusste, dass dieser Jesus, wenn das der Jesus der Nazarener ist, wohlmöglich oder wahrscheinlich der Messias war. Und deswegen spricht er ihn auch als solchen an. Du Sohn Davids, ebenfalls ein Name für den Messias, schreit er nach ihm. Du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Er war kundig in der Schrift, dem Alten Testament, und muss auch gewusst haben, was Zeichen sein werden, die den wahren Messias begleiten würden. Wir lesen in Jesaja, Kapitel 35, Verse 5 und 6, wo steht, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Das sind Zeichen, die den Messias begleiten werden. Lahme werden gehen, Blinde werden sehen und Armen wird das Evangelium verkündigt. Das ließ Jesus auch sagen, als Johannes in Zweifel kam, ob Jesus der Messias war. Er sagte genau das, geht zu Johannes und sagt ihm, Lahme gehen, Stumme sprechen, Blinde werden wieder sehend und Tote stehen wieder auf. Der Messias ist da. Er kannte die Schrift, er wusste, dass das die Zeichen sind. Er wusste, dass der Messias, der Erlöser, die Augen der Blinden aufmachen wird. Und es musste da etwas dran sein. Dass blind oder lahm sein nicht der Normalzustand ist, sondern dass sich, wenn man in diesem Zustand ist, dass sich etwas ändern kann. Dass Jesus es ändern kann. Er glaubte, dass wenn Jesus dieser Messias ist, dann musste er das tun können und wollen. Und was hat das jetzt mit mir zu tun? Was ich will, dass Jesus mir tut? Nun, der natürliche Mensch ist getrennt von Gott und weiß nichts von Gott. Er kann ihn nicht sehen, er kann ihn nicht wahrnehmen, er kann ihn nicht hören. Er gleicht im Grunde genommen dem Blinden in unserem heutigen Text. Er ist von Gott getrennt und weiß nicht, wie es eigentlich ist bei Gott. Er weiß nicht, wie es ist, mit Gott zu leben, in Beziehung mit ihm zu treten. Er ist letztendlich wie ein Blinder, der nicht weiß, wie die Sonne schimmert, wenn sie morgens aufgeht, bei klarem Himmel. Diesen Zustand nennen wir, diesen einen nennen wir in Blindheit, den anderen nennt die Bibel in Sünde. Ein Zustand also abgeschnitten von Gott. Nicht durch die Dinge, die wir tun, sondern durch das, was wir sind. Und diesen natürlichen Zustand wird an anderer Stelle in der Bibel als im Fleisch bezeichnet. Egal also, ob in Sünde oder im Fleisch, Fakt ist, getrennt von Gott. Und damit blind für seine Herrlichkeit, für sein Wesen und für alles, was mit seinem unsichtbaren Wesen zu tun hat. Zum Glück aber gibt uns die Schrift einen Hoffnungsschimmer für diesen natürlichen Menschen. Im Neuen Testament lesen wir unter anderem in Römer Kapitel 5 und ich lese die Verse 8 bis 11 vor. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt geworden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wie viele Menschen schreien nach Hilfe und sehen eigentlich den Kern des Problems nicht? Jesus ist auf die Erde gekommen, um die Welt mit Gott zu versöhnen. Jesus ist gekommen, den Kern der Probleme anzupacken, den wir Menschen haben, nämlich, dass wir von Gott getrennt sind. Er möchte nicht an oberflächlichen Wunden kratzen, sondern er möchte die Krankheit im Kern beseitigen, nämlich diese Trennung von Gott. Was willst du, dass ich dir tun soll, ist also die Aufforderung, darüber nachzudenken, wo der Kern des Problems liegt, welchen nämlich nur er, Jesus, lösen kann. Gleichzeitig steckt darin die Einladung zu glauben, dass nur er es tun kann und will. Dass er durch den Tod am Kreuz, durch seinen Sühnetod, alles vollbracht hat, das dich persönlich retten kann. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn du nicht weißt, wie die Sonne schimmert, wenn sie am Morgen aufgeht, wenn der Himmel ganz klar ist, aber andere Menschen es immer wieder erzählen und bezeugen, oh, das ist wunderschön, das müsstest du mal sehen. Dann liegt das vielleicht daran, dass du blind bist und dass du nicht sehen kannst. Und wenn du jemanden kennst, der dich davon heilen kann, dann solltest du dich von keinen oder von niemanden und von keinen widrigen Umständen davon abbringen lassen, diesen jemand aufzusuchen und ihn darum zu bitten, dich zu heilen. Und wenn du nicht weißt, wie ein Leben mit Gott aussieht, versöhnt, andere Menschen es aber dir bezeugen, dass so etwas geht und dass es herrlich ist, dann liegt das vielleicht daran, dass du Jesus noch nicht begegnet bist, der genau das verspricht. Dann solltest du dich auch von niemandem und durch keine widrigen Umstände davon abbringen lassen, diesem Jesus zu begegnen, ihn anzurufen, sein Angebot der Gnade anzunehmen und dich heilen zu lassen. Unser Text endet damit, dass der Blinde sehend wird und als Konsequenz Jesus nachfolgt und ihn lobt und preist. Und nicht nur er, sondern alle, die darum stehen und das gesehen haben, dass Jesus dieses Wunder vollbringen kann. Das ist, was Jesus zu schaffen vermag. Eine lebendige Beziehung zu dem lebendigen Gott. Es gibt etwas, und damit will ich schließen, wonach sich der Mensch sehnt, weil es aus Gottes Sicht der Normalzustand für den Menschen sein soll. Die Beziehung mit Gott ohne irgendwelche Hindernisse. Und es gibt nur einen Weg, wie man diese Beziehung leben kann. Und das ist Jesus, der diese Hindernisse aus dem Weg räumt. Und diese Gnade, dieses Angebot, das unterbreitet er dir ganz persönlich. Amen.